willkommen, Adrian.
Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf, Anna. Hi.
Hi, ich freue mich ganz doll, dass du heute dabei bist bei meinem Zeit ist Gold Podcast, dem Podcast für deine Auszeit, weil das, was du tust, ja total zum Thema passt. Du bist der Inhaber und ja auch Gründer vom Institut für moderne Gesundheit, spezialisiert auf Meditation.
Ganz genau, ja.
Genau. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte dir so ein paar Fragen stellen zum Thema Meditation, was Meditation für uns tun kann und vor allem, was Meditation für Menschen tun kann, die unter Depressionen leiden, die stark mit Angst und Panikzuständen zu tun haben, eventuell auch mit Burnout-Symptomen, weil das ist eben auch so meine Zielgruppe, ne? Mhm. Und ja, da möchte ich mich sehr gerne mit dir austauschen.
Genauso machen wir das. Super. Schön.
Seit wann gibt es dein Institut und wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Genau, da fange ich am besten mal im Jahr 2018 an, beziehungsweise die Idee war schon länger irgendwie in mir. Und 2018 habe ich mir dann aber mal ein halbes Jahr Auszeit genommen und habe mich selbst nochmal reflektiert und geschaut, was ich genau machen möchte. Mhm. Und ich war vorher auch schon immer in der Sportbranche aktiv, um Leuten irgendwie zu helfen und habe dann überlegt, okay, wie kann ich jetzt vielleicht noch Menschen helfen? Man wollte auch so viele Leute wie möglich erreichen, weswegen ich dann für mich halt den Online-Weg auch eingeschlagen habe. Mhm. Bedeutet, was ich gemacht habe, ich habe einfach nochmal nachgedacht, okay, ich meditiere seit 15 Jahren und mir geht's gefühlt immer gut. Also ich weiß nicht, wann es mir das letzte Mal wirklich schlecht ging. Mhm. Und vielleicht da auch nochmal zurückgegriffen, zur Meditation bin ich gekommen, damals über die Kampfkunst, Kung Fu. Und die Frau meines Lehrers war auch Psychotherapeutin und Psychologin, deswegen ich auch früh irgendwie mit den Themen Burnout, Depressionen, Angststörungen in Berührung gekommen bin. Und als ich mich dann reflektiert habe, habe ich gemerkt, okay, Meditation ist was, womit ich Leuten helfen kann. Ich weiß, dass es was bringt. Und habe mich dann halt durch 200 Studien gearbeitet zu dem Thema. Ganz genau, ja, es war viel Arbeit. Und habe mich dann praktisch oder habe daraus halt gefiltert, die Meditationsarten, die auch wirklich einen Einfluss auf den Körper haben. Also, dass sich da wirklich etwas verändert oder dass nach, wenn Probanden noch nie meditiert haben, dass es denen nach 8 Wochen besser geht, sei es subjektiv, aber auch messbar. Und dann habe ich mich da halt durchgearbeitet und habe einen Online-Kurs aufgebaut, wo ich halt genau den Menschen helfe mit Depressionen, Angststörungen, Panik und Stress.
Ja.
Genau, habe dann, um meine Thesen, die ich aus diesen Studien herausgelesen habe, zu stützen, dann nochmal mit Neurowissenschaftlern und Psychotherapeuten weltweit Kontakt aufgenommen, die auch teilweise beteiligt waren an diesen Studien. Mhm. Und daraus ist dann dieses Programm entstanden, womit ich jetzt dann letztendlich den Menschen helfe. Ja.
Cool. Klingt ja nach ganz viel Input. Also es ist ja eine Wahnsinnsvorbereitung, sich überhaupt mit diesen ganzen Studien erstmal zu beschäftigen und das alles zu recherchieren und dann eben daraus auch noch ein Programm zu machen. Den Link, den stelle ich dann anschließend hier auch unter dem Podcast, dass die Zuhörer eben auch deine Seite finden. Ne?
Ja.
Und sag mal, wenn wir das jetzt mal so von dieser neurowissenschaftlichen Seite hier angucken, ja, mhm. kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen? Weil ich kann mir oft vorstellen oder ich erlebe das halt auch öfter, dass Personen, die noch nie meditiert haben, das immer in so eine in die ESO-Ecke schieben, ja, und ach, denken, ach, Hokus Pokus und tralala, und damit will ich überhaupt nichts zu tun haben und das kann ich mir für mich nicht vorstellen.
Ganz genau.
Dass wir die mal auch so ein bisschen mit reinnehmen, ne? Kannst du dazu was sagen?
Sehr gerne. Also genau die gleiche Erfahrung mache ich halt auch immer, wenn Leute noch nie mit dem Thema irgendwie Meditation in Berührung gekommen sind. Die haben vielleicht mal gehört, okay, ein Arbeitskollege meditiert, dann ist er vielleicht auch noch ein bisschen Bio unterwegs oder was auch immer. Ne? So, das wird gerne so in eine Ecke geschoben. Mhm. Tatsächlich sieht es aber so aus, dass Meditation halt sehr gute wissenschaftliche Erkenntnisse inzwischen hat. Also ich habe mir nur 200 Studien rausgesucht. Insgesamt ist die Studienlage aber inzwischen über Achtsamkeit und Meditation bei 19.000 Studien. Also die Wissenschaft ist da gravierend dran interessiert aktuell. Der Ausschlag war eigentlich so 1982, wo der Dalai Lama gesagt hat, okay, wir geben praktisch die langjährig Meditierenden frei an die Hirnforschung. Mhm. Und da wurde dann halt das erste Mal auch wurden die Gehirne praktisch im Hirnscanner gemessen von Langzeitmeditierenden. Und das hat so den Startschuss gegeben für diese ganze Studienlage.
Okay.
Und was man dabei so festgestellt hat, bei den ersten Studien beziehungsweise bei den ersten Forschungen im Hirnscanner wurde halt festgestellt, dass Menschen irgendwie, die lange meditieren, mehr Mitgefühl haben. Da ist dann besonders ein Teil im Gehirn aktiv, der für Mitgefühl spricht.
Und was welcher Teil ist das?
Also grundlegend ist es der Hippocampus und der linke präfrontale Kortex. Mhm. Und die beiden Teile des Gehirns, die haben aber auch noch andere Auswirkungen. Bedeutet, dass der Hippocampus, der ist zum Beispiel zuständig für Lernen, Gedächtnisprozesse und emotionale Verarbeitung. Bedeutet, emotionale Verarbeitung, wenn wir jetzt Auto fahren und sind irgendwie, uns fährt jemand und nimmt jemand die Vorfahrt, dann neigen viele Leute dazu, mal schnell einen kleinen Wutanfall zu bekommen. Bei Meditierenden ist es halt deutlich seltener, dass dieser Wutanfall zum Beispiel passiert.
Du runterfährst, weil du merkst, diese Emotionen runterzufahren.
Ganz genau. Und der Hintergrund ist tatsächlich im Gehirn verankert. Das bedeutet, man hat festgestellt, dass bei Meditierenden der Hippocampus bzw. die graue Substanz im Hippocampus sich verdichtet. Da bilden sich neue Neuronen, nennt sich Neuroplastizität das Ganze. Und dadurch, dass wir mehr Aktivität oder einen verdichteteren, einen größeren Hippocampus in dem Sinne haben, können wir halt Emotionen besser verarbeiten, weil der Hippocampus dafür zuständig ist. Oder ein anderer Punkt, um jetzt mal konkret Depressionen anzusprechen.
Ja.
Bei Menschen, die Depressionen haben, auch schon für einen längeren Zeitraum, ist der linke präfrontale Kortex deutlich inaktiver und kleiner als bei Menschen, die nicht an Depressionen erkrankt sind.
Kannst du die medizinische Beschreibung nochmal für alle klar machen, weil nicht jeder weiß, was das ist. Weißt du? Wie?
Genau, das ist der linke präfrontale Kortex.
Genau, erklär mal bitte kurz, was das ist.
Genau, das ist ein Teil im Gehirn, der bei geringer Aktivität eher mit Dingen wie Trauer, Melancholie in Verbindung gebracht wird. Ja. Wo man, wenn man jetzt zum Beispiel jemand, der depressiv ist, in den Hirnscanner steckt und der wirklich gerade eine depressive Episode hat, dann sieht man wirklich, dass dieser Bereich richtig runtergefahren ist. Also dieser Bereich wird meistens mit Farben dargestellt, ist halt sehr inaktiv und wirklich auch kleiner als bei Leuten, die nicht depressiv sind. Und jetzt ist der Drehpunkt bei Leuten, die meditieren, teilweise sogar nur 8 Wochen meditiert haben, ist dieser Bereich deutlich aktiver als bei jemandem, der nicht meditiert und natürlich deutlich, deutlich aktiver als bei jemandem, der Depressionen hat.
Ja.
Das heißt, man kann sich das so rum vorstellen, linker präfrontaler Kortex, wenn der inaktiv ist oder sehr ruhig ist, dann fühlen wir uns meistens traurig. Mhm. Und wenn er sehr aktiv ist, wird das mit dem Gefühl der Zufriedenheit, des Glücklichseins in Verbindung gebracht in der Wissenschaft. Was schon mal der erste Punkt ist, um auf die Depressionen einzugehen. Und ein Teil im Gehirn, den hat man vielleicht schon mal gehört, weil das sind so Teile, die hat man vielleicht mal gehört. Was man vielleicht noch eher gehört hat, ist die Amygdala oder unser Mandelkern im Gehirn. Den kann man sich vorstellen wie ein Wächter im Gehirn. Also der ist dafür zuständig, da ist sich die Wissenschaft ziemlich klar drüber, was der macht. Der bewertet jede Situation auf Kampf oder Flucht. Oder ist das jetzt gefährlich? Muss ich jetzt Stress ausschütten? Muss ich Adrenalin ausschütten? Oder muss ich Angst haben? Weil Angst ja vielleicht auch Adrenalin...
Instinkte sozusagen.
Ganz genau, ganz genau. Das ist tatsächlich das klassische Beispiel vom Säbelzahntiger. Wenn wir den Tiger gesehen haben, dann ist die Amygdala, unser Mandelkern, ist dann sehr aktiv.
Wo genau sitzt die?
Die sitzt, wenn ich das mal so seitlich zeigen darf, ziemlich mittig. Also es ist praktisch... Anfang
da und dadurch sozusagen.
Genau, und dann...
Also eigentlich fast da, wo auch die Hypophyse sitzt.
Ja, ganz genau. Das kommt
sehr nah, die beiden, stimmt's?
Ganz genau, ja. Mhm. Genau. Mhm. Dieser Amygdala, wenn die halt sehr aktiv ist, dann schütten wir halt sehr viel Stress aus, sehr viel Stress, also durch diesen Stress, den wir dadurch ausschütten, setzt sich halt unser Stresshormon frei. Mhm. Bedeutet, wenn wir den Säbelzahntiger früher gesehen haben, dann schütten wir Stress aus. Und das ist heutzutage so, wenn wir einen Vorgesetzten vielleicht haben, der uns ständig runtermacht, wir aber nicht fliehen können in diesem Moment, dann macht die Amygdala genau das Gleiche wie beim Säbelzahntiger. Man schüttet Stress aus oder auch Angst. Genau, natürlich sind wir heutzutage in so einer Welt, wo wir ständig am Handy hängen und nicht wirklich oder ständig irgendwelchen Reizen ausgesetzt sind, sodass sich der Stress auch nicht mehr unbedingt viel reduziert, wenn wir nicht aktiv auch entspannen.
Ja.
Und da kommt die Meditation ins Spiel. Und zwar hat man da festgestellt, dass sich auch nach 8 oder 12 Wochen, da gibt es verschiedene Studien, dass sich die Amygdala verkleinert und dadurch weniger aktiv ist. Das bedeutet, wir können die gleiche Menge an Stress haben. Wir sind immer noch zum Beispiel im gleichen Job und haben immer noch genau den stressigen Chef. Ja. Und die Situation ist genauso wie vorher auch. Aber jemand, der meditiert, empfindet dadurch weniger Stress und schüttet weniger Stresshormone aus. Genau.
Heißt,
das ist halt der wichtige Punkt.
Unterbrechen. Das heißt, Gerne. Wir können also durch Meditation, auch wenn sich unser Umfeld nicht verändert, wir können uns aber dadurch eben, wir ganz verändern genau. uns dadurch und natürlich die Sicht auf die Dinge auch, ne?
Absolut, ja. absolut, ja. genau. Mhm. Und das ist der Punkt, weil wenn man jetzt die gleiche Situation viel weniger gestresst und mit viel weniger Angst im Körper wahrnimmt, dann nimmt man die natürlich ganz anders wahr und kann die vielleicht auch anders bewerten. Also normalerweise sehen wir die Dinge halt immer sehr subjektiv. Wir sehen auch unsere Gefühle immer halt sehr subjektiv und sagen, okay, das ist jetzt meine Wut, das ist meine Angst. Und man lässt sich so von der mitreißen. Ja. Und Meditation hilft einfach, dadurch, dass man sich sehr mit sich selbst beschäftigt und sich Zeit für sich selbst gibt, auch Dinge mal ein bisschen objektiver zu betrachten oder halt einfach aus einem anderen Blickwinkel. Genau. Mhm.
Die Frage, die ich auch oft bekomme, du wahrscheinlich auch, ist die von Leuten, die noch nie meditiert haben, ja? Also die wirklich so gar keinen Plan davon haben oder eigentlich immer nur dieses Bild haben, ich muss ruhig sein, ich darf mich nicht bewegen, ich darf an nichts denken, ja, rosa Elefant, und ich muss halt im Schneidersitz da sitzen und dann geht's los. Das kann ich nicht. Ja, so eine Frage kriegt man ja oft so, ich kann nicht meditieren, ich bin Bewegungstyp, geht nicht für mich.
Absolut.
Wie gehst du mit so einen Aussagen um, beziehungsweise was hast du für so einen Menschen für einen Tipp bereit?
Sogar ein paar Tipps. Das erste, womit ich immer ganz am Anfang auch bei meinen Klienten irgendwie aufräume, ist dieses, weil es halt auch immer so dargestellt wird, man darf an nichts denken. So, ich muss jetzt meditieren, ich darf an gar nichts denken. So. Und das Bild hat sich halt natürlich auch eingeprägt bei den Leuten. So einmal Esoterik-Ecke und das andere ist, man darf nichts denken. Das sind so zwei Dinge, mit denen man erstmal aufräumen muss. Und dieses Nichtsdenken ist tatsächlich etwas, was sich mit der Zeit einstellt oder was vermehrt kommt, bedeutet unser Default Mode Network, das ist unser Ruhezustandsnetzwerk, sind verschiedene Teile im Gehirn, die praktisch verknüpft sind. Und dieses Ruhezustandsnetzwerk beruhigt sich bei Meditierenden. Und kurz, was das ist, Ruhezustandsnetzwerk klingt erstmal nett, ist es aber gar nicht so sehr. Das bedeutet einfach, wenn wir im Ruhezustand sind und nichts tun, dass dann unsere Gedanken feuern und dass wir dann halt zu 80% Gedanken an Zukunft und Vergangenheit haben, die uns jetzt im Moment vielleicht gar nicht weiterbringen. Und das ist natürlich auch gerade bei Leuten, die Ängste haben, Depressionen haben, Panikattacken, dann denkt man schnell mal an die Zukunft oder Vergangenheit, lässt sich davon runterziehen, obwohl man in diesem Moment eigentlich glücklich sein könnte. Und dieses Ruhezustandsnetzwerk oder Default Mode Network, das wird weniger aktiv bei Meditierenden, wodurch dieser Gedanke jetzt kommt von vielen Leuten, dass man nichts denken soll. Es ist eher andersrum. Mit der Zeit denkt man automatisch weniger.
Also man darf denken, man darf absolut. Am Anfang diesen Affengeist ruhig auch wirbeln lassen.
Definitiv,
und man muss sich nicht ständig dafür irgendwie rechtfertigen oder denken, oh Gott, ich darf ja nichts denken, sondern man darf es zulassen.
Absolut. Und das ist sogar ein entscheidender Punkt, wie man wirklich dann oder eine sehr gute Meditation sogar direkt machen kann. Und zwar, indem man sich diesen Gedankengang, den du gerade erwähnt hast, einfach streicht, so nach dem Motto, das ist nichts Schlimmes, wenn ich denke, das ist okay. Aber man versucht, während man zum Beispiel auf seinen Atem oder auf seinen Körper achtet, wie auch immer, dass man dann versucht einfach zu bemerken, dass man denkt. Und immer wenn einem das auffällt, dass man gerade denkt, dann kann man sich freuen. Dann hat man gerade seine Achtsamkeit erhöht. Und das dreht das Ganze so ein bisschen um, sodass man sich dann...
Weil du dann wieder bei dir bist.
Ganz genau.
Weil du sofort wieder merkst, ah, okay.
Ja genau. Ich denke gerade und ich bemerke das.
Dann bist du wieder bei dir.
Ganz genau, ja. Und meistens geht der Gedanke dann sogar von selbst. Das bedeutet, sobald einem auffällt, dass man denkt, dann ist der Gedanke meistens uninteressant und verschwindet automatisch wieder. Das bedeutet, das ist so ein Tipp, den ich Leuten, die es noch nie gemacht haben, geben kann. Was du gerade auch angesprochen hast, ist, dass Leute zum Beispiel nicht still sitzen können oder sagen, oder was jetzt auch, also was ich jetzt während der Corona-Zeit gemerkt habe, ist, dass viele Leute sich selbst auch nicht ausgehalten haben. Also die waren damit sich selbst beschäftigt und mussten sich mal selbst ertragen oder aushalten. Ja. Und viele Leute kommen damit, weil wir täglich in so einem Autopilot leben und einfach so unser Leben passieren lassen, kommen viele Leute nicht damit klar, sich einfach mal mit sich selbst zu beschäftigen. Auch einfach, weil wir ständig diese Reize haben, die wir wahrnehmen. Wenn wir die mal nicht haben und uns mit uns selbst beschäftigen müssen, dann ist das manchmal schwer. Und das ist natürlich dann bei der Meditation nochmal ein Stück weit extremer, weil dann wirklich meistens Ruhe ist und man einfach merkt, okay, jetzt bin ich wirklich mit mir hier allein. Und da ist die Empfehlung, oder auch für Leute, die nicht ruhig sitzen können, zum Beispiel mit einer Gangmeditation zu starten. Da gibt es ganz verschiedene Variationen. Man kann zum Beispiel einfach mal langsamen Schrittes irgendwo lang gehen. Man kann es auch draußen machen, zum Beispiel im Wald, wenn man sagt, es gefällt einem da besser. Und man achtet einfach mal so auf seine Schritte. Wie fühlt sich das gerade an? Was passiert im Knie, in der Hüfte? Ist mein Bauch angespannt, während ich gehe? Also Kleinigkeiten, auf die man achten kann. Mhm. Genau. Oder, also klar, diese Meditationspraxis, wo man sich dann in Ruhe hinsetzt und in Stille meditiert, das bringt einen, finde ich persönlich, nach 15 Jahren Meditieren auch immer gut voran. Mhm. Aber das ist nicht immer das Richtige und es ist auch nicht für jeden das Richtige.
Ja.
Und deswegen ist es wichtig, dass gerade Meditationsanfänger sich nicht zu sehr auf eine Art zu meditieren versteifen und sagen, ich habe jetzt einmal Meditation ausprobiert, das war nichts für mich.
Ja.
Das ist so, als würde ich sagen, ich habe Sport ausprobiert, das war nichts für mich. Aber man hat vielleicht noch nicht so seine Sportart gefunden.
Mhm.
Leute, vielleicht Schwimmen liegt einem nicht, aber Tennis. Und dann und ganz ähnlich ist es bei der Meditation, weil es halt tausende Arten gibt zu meditieren.
Absolut, ja.
Genau.
Also die Gangmeditation finde ich auch toll, ne? Also gerade wenn man so auch draußen die Möglichkeit hat, ne? Das Gras
unter
den Füßen spürt oder den Sand.
Absolut.
Und alleine eben diese Sinneswahrnehmung
genau.
So achtsam wahrzunehmen, ist ja schon meditativ, ne?
Und genau das,
da kann man ja wunderbar dann auch reingleiten, ne?
Ja.
In deinem Programm bietest du da diese unterschiedlichen Meditationsformen auch an?
Mhm. Ich habe praktisch, also das Programm geht halt 8 Wochen lang und das, man lernt währenddessen, also jede Woche bekommt man eine neue Meditationsart oder 1 bis 2 neue Meditationsarten.
Ja.
Und insgesamt in diesen 8 Wochen lernt man 11 verschiedene Arten zu meditieren.
Aha.
Wobei man nachher auch so ein paar davon während einer Meditation kombinieren kann.
Ja. Und,
mir war halt wichtig, also wie gesagt, sind halt alles, also diese 11 Arten haben alle in den Studien positive Ergebnisse gezeigt oder gezeigt im Hirnscanner, dass sich das Gehirn verändert. Und ich wollte aber auch praktisch nicht so auf nur eins gehen und habe deswegen halt diese verschiedenen Arten mit reingenommen, die sich alle grob in diesem Achtsamkeitskontext bewegen.
Mhm.
Und genau, nach diesen 8 Wochen kann sich derjenige dann praktisch selbst aus diesen Sachen einfach das zusammenstellen, was für ihn selbst gut funktioniert hat. Also vielleicht muss der in Woche 4 dann mal zwar durch eine Geräuschemeditation, was ihm überhaupt keinen Spaß macht, hat das aber kennengelernt und weiß, was es ist und weiß, dass das vielleicht nichts für ihn ist.
Ja, ja, okay. Nochmal zu diesem Thema Depression. Viele sind ja mit Antidepressiva auch eingestellt, ne? Also gerade auch viele meiner Frauen, ich bin ja auf PMS spezialisiert, auf das prämenstruelle Syndrom und Frauen, die also hormonelle Schwankungen haben. Und da gibt es sehr, sehr viele Betroffene, die also schon Antidepressiva nehmen müssen. Wie sind die Studien? Kann man, wenn man regelmäßig meditiert, kann man das ablösen irgendwann? Kann man das Antidepressiva irgendwann tatsächlich ausschleichen lassen, weil die Meditation letztendlich dieselben, ja, dieselben positiven Wirkungen erzeugt? Was hast du da so rausbekommen?
Genau, da gibt es tatsächlich was sehr Interessantes zu. Die Studie hat John Kabat-Zinn angeleitet. Er ist so einer der Meditationsforscher, der das Ganze auch mit groß gemacht hat, seit halt dann knapp 40 Jahren. Und bei ihm sind praktisch Leute in so einem 8-Wochen-Programm auch sehr achtsamkeitsmeditationsbasiert. Und da haben die Leute, also wurde halt festgestellt, und die haben diese Studie sehr oft wiederholt, also sie haben praktisch immer dieses 8-Wochen-Programm mit verschiedensten Probandengruppen gemacht.
Mhm.
Da hat sich gezeigt, dass Meditation genau die gleiche Wirkung zeigen kann wie Antidepressiva. Bedeutet, dass genau die gleichen Neurotransmitter freigesetzt werden, die Antidepressiva auch freisetzen.
Ja.
Und noch ein anderes Beispiel, wo man dann sagt, okay, von wegen Medikamente, wenn wir gerade bei dem Thema sind, auch Schlafstörungen, selbe Forschungsreihe, da hat sich herausgestellt, dass bei Schlafstörungen, bei denen weder eine Therapie geholfen hat, noch Medikamente, dass Meditation bei den Leuten geholfen hat.
Ah, spannend. Kannst du die Links im Anschluss
gerne
machen? Dann würde ich die total gerne auch mit runterziehen. Hier unter dem,
ja, sehr gerne.
Das interessiert die Leute bestimmt auch, ne?
Ja, definitiv.
Ja, spannend, Adrian.
Ja.
Spannend, weil du die Sachen eben wirklich auch nochmal so ganz wissenschaftlich angehst, ne?
Genau.
Ja, auch ganz viel mit Meditation mache, aber ich komme eben einfach auch aus der spirituellen Ecke und bin gar nicht so in der Tiefe mit der Wissenschaft vertraut. Ja, ich weiß, dass es funktioniert und ich nutze das und wende es an und habe das also auch ganz oft schon weitergegeben. Aber ich lerne auch bei dir hier noch ganz viel Neues. Das ist toll.
Das freut mich sehr, ja.
Und sag nochmal was bitte zu Angst und Panik. Das betrifft ja immer mehr. Ich weiß nicht, du weißt wahrscheinlich viel mehr über die Anzahl oder die Zahl der Betroffenen in Deutschland, die jährlich da irgendwie mit diesen Zuständen zu tun haben. Was kann Meditation dort tun und vor allem auch über was für einen Zeitraum? Ja, wie schnell kann jemand da Hilfe erwarten, wenn er sich auf Meditation einlässt?
Ja, dazu, wobei gerade ganz kurz einmal den Punkt, den du gerade angesprochen hast, so also jeder Vierte in Deutschland erlebt mal eine Angst- oder Panikattacke oder Angststörung oder Panikattacke. Das zu den Zahlen ganz kurz. Ja. Ich finde, jeder Vierte, also 25%, ist schon viel. Und wenn man das mal sich vorstellt, also viele Leute, die zum Beispiel Panikattacken haben, die jetzt auch bei mir zum Beispiel in einem Programm sind, die wissen nicht, dass andere Leute das auch haben. Und ich finde, es ist immer wichtig zu wissen, man ist damit nicht allein. Es gibt das sogar sehr häufig, dass das vorkommt. Das aber nur dazu, am Rande, wann man jetzt Ergebnisse erwarten kann, wenn man an Angststörungen leidet oder Panikattacken, ist auch ungefähr nach 8 Wochen. Mhm. Zumindest das ist die Studienlage. Es gibt die Hamilton-Angst-Skala, auf der werden halt Angststörungen zum Beispiel bemessen. Mhm. Und da senken sich so gesehen Punkte auf dieser Angstskala nach 8 Wochen, wenn die Leute regelmäßig meditiert haben.
Ist hat einfach regelmäßig. Ja.
Genau, regelmäßig. Da gibt's eine schöne Studie von der deutschen Meditationsforscherin, Dr. Britta Hölzel. Mhm. Die hat herausgefunden, dass das Gehirn anfängt, sich zu verändern nach bereits 4 Wochen, wenn, Achtung, das ist jetzt recht viel, wenn man täglich 27 Minuten meditiert, was natürlich für einen Anfänger viel zu lange ist. Mhm. Und dann hat aber Tanja Singer, auch eine sehr bekannte Meditationsforscherin, hat es aufgegriffen und hat gesagt, okay, dann lassen wir jetzt jemanden mal täglich 10 Minuten meditieren für 3 Monate. Also praktisch dreimal so lange Zeit, dreimal so kurze Dauer von der Meditationszeit.
Ja, umzusetzen, viel leichter zu integrieren.
Definitiv, viel leichter. Und zwar exakt genau das gleiche Ergebnis. Mhm. Dass es gar nicht darauf ankommt, wie lange man meditiert. Ich persönlich meditiere zum Beispiel einfach gerne zwischen 10 und 15 Minuten, mal auch eine halbe Stunde, aber das ist dann vielleicht einmal alle 2 Wochen. Und ich persönlich komme damit halt sehr gut klar. Dazu aber noch ein wichtiger Punkt, einmal kurz auf den Stressfaktor. Es gibt eine wunderbare Studie dazu, wo die Probanden vor einer Meditation einen Speicheltest gemacht haben, um da halt den Cortisolspiegel, also das Stresshormon rauszufiltern, zu gucken, wie hoch ist der Stresspegel gerade. Ja. Dann haben die Leute 2 Minuten meditiert und danach war schon der Stress gesenkt. Das bedeutet, man kann einfach mit 2 Minuten, indem man einfach mal kurz auf seinen Atem achtet und sich kurz mal wirklich nur auf eine Sache fokussiert, kann man schon den Stresspegel senken. Das war natürlich nur minimal, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, man fühlt das so richtig krass, aber meistens merkt man es ja schon, wenn man dann einfach mal kurz innehält.
Ja, toll. Also wir wissen es ja auch, wie toll Meditation ist. Ne? Ich selber mache es auch jeden Morgen und manchmal sind es auch nur 10 Minuten und das reicht ja auch. Ne? Es geht absolut. Ja einfach um diese Achtsamkeit und dieses,
ganz genau.
Als Morgenroutine ist es für mich perfekt, weil es einfach so ein guter Start in den Tag ist auch. Ne?
Ja.
Und ja, wir arbeiten ja alle viel online auch, wir sitzen viel am Rechner, ne? Und dazu eben einfach auch mal zu sagen, so und jetzt mal ganz kurz, zack, Ding zu und kurz mal atmen, das macht halt einfach so viel aus. Ne?
Absolut, ja. Man nimmt sich halt einfach mal Zeit für sich selbst. Also und ich finde, das sehen viele Leute auch nicht, die anfangen, denken, okay, ich muss jetzt meditieren, damit meine Angststörungen weniger werden. Ich würde viel weniger mit einem Ziel daran gehen, sondern einfach darauf vertrauen, dass sich das automatisch einstellt, weil das zeigt die wissenschaftliche Grundlage gerade. Ja. Und dann einfach versuchen, lieber diesen Moment wirklich zu genießen, dass man nicht sich vorstellt, wie beim Sport, ich muss jetzt irgendwo hinkommen.
Nicht sondern schon wieder so zielorientiert, ne?
Und ganz genau.
Leistungsorientiert, sondern das auch so für sich als Geschenk. Ja, das ist ja ein Geschenk, definitiv. Das wir selber machen, ne? Dass absolut. Man es eher so sieht und dass es eben mehr Zeit für dich halt, ne?
Ganz genau, ja. Dass man es genauso sieht. Einfach Zeit für sich, mal sich selbst vielleicht ein bisschen besser kennenlernen noch oder auch einfach mal kurz den Pause-Knopf drücken. Es gibt zum Beispiel so eine ganz kurze Meditation, die geht auch 2 bis 3 Minuten. Mhm. Und wenn man die im Alltag kurz durchführt, merkt man meistens danach, dass man Hunger hat oder müde ist, weil man sonst auch wieder in diesem Autopilot-Modus ist und einfach den Tag einfach so passieren lässt. Ja. Und ich habe das am Uniklinikum in Bonn mit ein paar Ärzten und Krankenpflegern durchgeführt und die haben halt dann gemerkt, okay, wow, ich bin gerade hungrig oder wow, ich bin eigentlich voll fertig, weil die sonst immer in ihrem Tunnel sind.
Das heißt, du nimmst deine Bedürfnisse danach wahr.
Ganz genau, ja, weil du dich kurz mit dir selbst beschäftigt hast, merkst du, wie geht's mir eigentlich gerade. Ah. Ja, und das wird manchmal im Alltag halt ausgeblendet.
Ja, okay, schön. Ja. Adrian, ich würde sagen, viel Input.
Ja.
Also für Neulinge erstmal viel Input.
Ja.
Aber du hast es super knackig auf den Punkt gebracht. Und ja, ich freue mich ganz doll, dass wir alle jetzt ein bisschen mehr darüber wissen.
Mich freut es auch, dass ich es wieder teilen konnte.
Für deinen Online-Kurs.
Dankeschön.
Und verlinke hier alles drunter. Und wir bleiben in Kontakt.
Genau so machen wir das. Perfekt,
ja, Anne. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und hast du heute schon meditiert?
Definitiv. Und werde ich auch später sogar noch mal eine kleine Runde.
Dann ganz viel Spaß dabei, Adrian, und bis bald.
Bis bald. Mach's gut, Anne. Ciao.
Bye-bye. Thank you.